You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Hallo und willkommen bei den dieswöchigen Antifa-News vom 3. November 2016. Heute beschäftigen wir uns zu Beginn mit ganz grundsätzlichen Überlegungen zum Rassismusbegriff, im Anschluss daran mit ganz kurzen Überlegungen zum Terrorismusbegriff und haben passend dazu einige Veranstaltungshinweise, zum Beispiel für eine Diskussionsveranstaltung heute Abend zu rechtem Terror in den Frankischen Stiftungen hier in Halle. Wir weisen aber auch auf Gedenkdemonstrationen zur Selbstenttarnung des NSU hin, die mittlerweile vor 5 Jahren schon geschehen ist, demonstriert wird da in Zwickau und in Berlin. Das war's bei weitem aber noch nicht. Hört am besten selber rein.
Die Neuformulierung des Rassismus als Ethnopluralismus macht deutlich, wie wichtig es ist, sich mit der Geschichte des Rassismus auseinanderzusetzen. Und eine, die das macht und immer wieder macht, heißt Beate Flechtger. Sie ist aktiv in der politischen Bildungsarbeit und sie hat außerdem in der vorletzten Woche hier in Halle die Community Media Zukunftswerkstatt mitorganisiert. Und ich habe diese Gelegenheit genutzt und mich mit ihr über die Geschichte und die Dimension des Rassismus unterhalten.
Man erfährt Rassismus ja ganz früh schon als etwas, was allen Gerechtigkeitsgedanken widerspricht. Das beginnt dann schon als Kind, dass man Ungleichheiten aufspürt in der Gesellschaft und vielleicht auch erstmal nicht so die Worte dafür findet. Und ich bin jetzt 49 Jahre alt. Da gab es in meiner Zeit auch nicht wirklich Auseinandersetzungen damit. Ich denke, das ist so und ich hoffe auch, das ist noch vertiefter, dass es auch immer mal wieder heutzutage eine Auseinandersetzung schon mit Kindern damit gibt. Also da gibt es entsprechende Projekte mit. Und wenn man mit Kindern da arbeitet, die haben sehr früh ein sehr gutes Verständnis von Rassismus und wie Rassismus funktioniert. Ich erinnere mich zum Beispiel an Sanchita Basu, die arbeitet bei Reach Out in Berlin. Die hat mal aus so einem Projekt mit Kindern erzählt, wo ein kleiner Junge von 6 Jahren ein Aha-Erlebnis hatte und das auch mitgeteilt hatte, mit der Gruppe geteilt hatte und dann sagte, ah, jetzt verstehe ich. Nicht die Rassen machen Rassismus, sondern der Rassismus schafft Rassen. Und das ist ein grundlegendes Verständnis von Rassismus, dass es da um eine soziale Konstruktion geht, also eine erstmal Unterscheidung von Menschen nach bestimmten Merkmalen, Zuschreibungen, eine Kategorisierung. Dann werden diese Menschen also eingeteilt in Gruppen und immer auch als Gruppen gedacht, wie wir das immer auch alltäglich haben, die Türken, die Geflüchteten und so weiter. Und dann kommt als nächster Schritt eine machtvolle Unterscheidung, das heißt eine Aufwertung des eigenen und eine Abwertung des anderen. Und wenn man dann noch in einer Dominanzkultur Macht hat, das so eine Unterscheidung auch wirksam zu machen, dann kann man von Rassismus sprechen.
Das heißt, Rassismus ist zwar auch ein Vorurteil, auch ein falsches Bild der Wirklichkeit, aber er ist noch mehr als das. Dadurch, dass Rassismus mit Macht ausgestattet ist und dadurch, dass er Teil gesellschaftlicher Strukturen ist, wird er real wirksam.
Na, wenn du jetzt zum Beispiel guckst, wozu haben Menschen Zugänge? Sei es auf dem Mietmarkt, auf dem Arbeitsmarkt, in der Bildung und so weiter. Wer hat einen Zugang? Wer hat einen erschwerten Zugang? Wer hat gar keinen Zugang? So. Und das schafft natürlich der Rassismus. Wenn jetzt jemand am Telefon anruft und einen scheinbar vorgeblich deutschen Namen hat und dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird und dann plötzlich irgendeine Zuschreibung bekommt, irgendein sichtbares Merkmal, dass er eben nicht auf der dominanten, auf der weißen Seite steht, dann kriegt er an der Stelle ein Problem oder diese Person an dieser Stelle ein Problem. Jemand anders, der anruft und ein nicht Heiner Müller, Sophie, kurz klingenden Namen hat, dann wird da oft dann, wenn die Bewerbungsunterlagen gesichtet werden, auch weggelegt. Und das macht Zugänge zu oder offen. Auf dem Mietmarkt ist es das Gleiche, wer bekommt die Wohnungen, wer nicht. Und da ist was Geschaffenes und das schafft der Rassismus.
Rassismus ist also eine gesellschaftliche Praxis, die Ausschlüsse produziert, Zugänge zu gesellschaftlichen Ressourcen reguliert und gesellschaftlichen Status generiert. Der Rassismus tut das aber, indem er sich auf eine scheinbar gegebene Ungleichheit bezieht. Die ursprünglich gegebene Ungleichheit soll den Ausschluss legitimieren. Historisch hat diese Legitimationsfunktion der Begriff der Rasse gespielt.
Der Begriff der Rasse ist nicht uninteressant. Der kam tatsächlich von vornherein aus nicht für Unterscheidungen in der Tierwelt, sondern der war im 17. Jahrhundert, war das quasi ein Kampfbegriff der Aristokraten, die sich als, in Frankreich zum Beispiel, als wir sind la race, um ihre Privilegien zu behalten, also dass die Aristokratie sozusagen sich verstanden hat als eine Gruppe von Edelgeborenen und die haben das als La Race bezeichnet. Und in dem Fall war das auch ein Kampfbegriff, ne, um sich gegenüber den Bürgerlichen, gegenüber dem Proletariat abzugrenzen. Dieser Begriff fand dann irgendwann eine Wendung, der wurde dann nicht mehr auf das eigene, um sich aufzuwerten, die anderen oder von anderen abzugrenzen, sondern das auf das andere bezogen. Ne, dass dann so eine Einteilung verwissenschaftlicht wurde und immer auch, es blieb die Idee der Auf- und Abwertung da drin und La Race wurde nicht mehr für das eigene genommen, um die Eigengruppe als edelgeboren darzustellen, sondern der Begriff wurde dann benutzt, um Menschen zu unterteilen und das wissenschaftlich zu untermauern und immer die eigene europäische Überlegenheit herzustellen.
Dass Teile des Adels sich auf den Begriff der Rasse bezogen, um ihre Vormachtstellung zu legitimieren und ihre scheinbare Überlegenheit unter Beweis zu stellen, das zeigt indessen schon von der Abstiegstendenz des Adels. Erst eine Herrschaft, die in Frage gestellt ist, muss sich auf etwas Drittes, Äußerliches beziehen, um sich zu rechtfertigen. Die Französische Revolution von 1789 machte dann klar, was sich schon vorher angedeutet hatte, dass die feudale Gesellschaftsordnung dem Untergang geweiht war. Gegenüber Klerus und Adel betrat der dritte Stand die welthistorische Bühne, das Bürgertum. In seinem Rücken hatte das Bürgertum die Aufklärung inklusive der universalen Werte von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Diese Werte lassen zunächst erstmal vermuten, dass sie unvereinbar wären mit einer rassistischen Ideologie der Ungleichheit. Und doch erlebte der Rassismus mit der Etablierung der bürgerlichen Gesellschaft ungeahnte Höhepunkte.
Der wurde dringend gebraucht aus Perspektive jetzt Europas, weil da gab es ja die atlantische Expansion, ne? Mit dem Kolonialismus, die Expansion nach in die Amerikas, nach Afrika. Und wie will man jetzt, wenn so die Missionsfrage und die Religionsfrage nicht mehr dient, um zu legitimieren, warum man in ein Land eindringt, das plündert, die Menschen dort versklavt. So. Und wenn ich dann so Aufklärungsbegriffe habe, die ja eh aber auch nur auf einen bestimmten Teil der Menschen bezogen waren, männlich-weiß, dann habe ich keine Legitimation, das zu machen. Und deswegen hat man dann teilweise sogar entmenschlicht. Ne? Die ganzen Tiervergleiche sind die Metaphorik mein Gegenüber. Mein koloniales oder kolonisiertes Gegenüber ist noch nicht mal ein Mensch. Da sind auch diese ganzen Tiervergleiche. Dann das Zivilisiertsein, dieser Begriff, der hat auch dazu gedient, Unterschiede zu machen. Und da spielt die Philosophie auch eine große Rolle, die Aufklärungsphilosophie. Bei Hegel zum Beispiel, der gesagt hat, Afrika habe keine Geschichte. Sowas. Das war damals aber noch nicht so national aufgeladen. National aufgeladen wurde es dann im 19. Jahrhundert. Diese Echos haben wir ja heute noch, dass Unterscheidungen über Nationalitäten, Herkunftsnationalitäten gemacht werden. Herkunftsnationalitäten sage ich deswegen, weil vielen Menschen, die hier in der Bundesrepublik Deutschland leben, ein Deutschsein abgesprochen wird, weil man sich nicht vorstellen kann, dass mein Gegenüber Deutsch ist, einen deutschen Pass hat und so aussieht, wie er aussieht. Man hat dann andere Vorstellungen im Kopf und nimmt dieser Person die Zugehörigkeit.
Die Geschichte des Rassismus und die Geschichte des Kolonialismus sind unweigerlich miteinander verwoben. Während heute in großen Teilen der Gesellschaft Rassismus als verpönt gilt, ist demgegenüber die Geschichte des Kolonialismus kaum aufgearbeitet. Der Kolonialismus hat durch die Plünderung der Kolonien die geopolitische Ordnung nachhaltig geprägt und das bis heute. Der Kolonialismus ist nicht aufgearbeitet und er setzt sich in der ökonomischen Dominanz des globalen Nordens gegenüber dem globalen Süden fort. Auch heutige Migrationsbewegungen aus dem Süden in den Norden sind nicht ohne diese Geschichte des Kolonialismus zu denken. Gerade in Deutschland will man jedoch von dieser unabgegoltenen historischen Schuld nichts wissen.
Erst jetzt zum Beispiel die Debatten hört, der sogenannte Genozid gegen die Armenier sei der erste Genozid überhaupt oder dieses Jahrhunderts gewesen, dann vergisst man zum Beispiel auch den Genozid an den Herero im heutigen Namibia. Das zeigt auch nochmal, dass in Deutschland die Debatte, was Rassismus angeht, sehr stark postnationalsozialistisch geprägt ist. Und wir sollten dazu kommen, tatsächlich auch den Kolonialismus aufzuarbeiten. Da sagen dann viele, also wenn man dazu zum Beispiel was macht und den öffentlichen Raum damit interveniert, dann wie das auch noch, wie die Deutschen, die hatten doch keine und die, die es wissen, dass sie doch welche hatten, dann war das war doch nur so kurz. Aber wir haben die Deutschen es geschafft, von 1844 Aufteilung Afrikas nach der Berliner Konferenz bis Ende des Weltkriegs, wo ihnen die Kolonien abgenommen wurde, 1918. Das sind dann 16 plus 18 Jahre, das sind 34 Jahre. In dieser kurzen Zeit so viele Massaker anzurichten und ein so scharfes Kolonialsystem herzurichten. Und es gab auch weit früher schon eine völlige Verstrickung von Brandenburgern im Sklavenhandel, im Handel mit Versklavten. Also da ist eine starke Kolonialgeschichte, auf die nur von wenigen Gruppen geblickt wird.
Wenn wir uns heutige rassistische Diskurse vergegenwärtigen und dabei feststellen, statt des Begriffs der Rasse wird heute eher jener der Kultur verwendet, dann ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff der Kultur schon viel früher innerhalb rassistischer Diskurse wirksam war. Da Deutschland im Zuge der Herausbildung der europäischen Nationalstaaten historisch verspätet war und lange nur als ideelle, nicht aber als realpolitische Nation existieren konnte, verstand man sich hier schon stets als Kulturnation. In diesem Zuge waren die deutschen Aufklärungsphilosophen nicht unbeteiligt an einer rassistischen Erzählung.
Verbrockt hat da Herder ganz viel, der Vorstellungen hatte, dass Kulturen getrennt, isoliert voneinander sind und die Menschen dann auch kulturell bestimmt sind. Also je nach ihrer Kultur handeln die, also ein sehr starres Bild. Also es kann man sich bildlich vorstellen, wie wenn da verschiedene Kugeln sind. Es gibt ja auch so ein Kugelspiel, ne, wo die dann gegeneinander tackern, das gibt es ja dann öfter. Und, aber es bleibt alles in Kugeln. So. Und der Mensch darin ist dann natürlich auch eine Marionette. Das heißt, wird von der Kultur geführt. Das hat aber überhaupt nichts mit dem zu tun, wie Menschheitsgeschichte eigentlich ist. Migration war immer schon normal und selbstverständlich. Kultur, jede Kultur entsteht oder entwickelt sich über einen Kulturaustausch und da ist Wittgenstein sehr wichtig. Also die Leute, die das weiterdenken, das Transkulturelle, die können sich sehr stark auf Wittgenstein berufen, der immer davon ausgegangen ist, dass Menschen in Kontakt kommen und immer in einem Austausch sind. Natürlich sind da auch viele Reibungen drin. Und dann entsteht immer wieder was Neues.
Auch wenn der Begriff der Kultur schon in älteren rassistischen Diskursen eine Rolle spielt, so ist es trotzdem wichtig zu erkennen, dass Rassismus einer stetigen Wandlung unterliegt. Die jüngere Rassismusforschung geht überhaupt davon aus, dass es nicht eine Spielart des Rassismus gibt, sondern verschiedene Spielarten des Rassismus, die in je spezifischen gesellschaftlichen Situationen auf je unterschiedliche Weise wirksam werden. Eine genauere Untersuchung und Kritik rassistischer Ideologien setzte weltweit in den 60er und 70er Jahren ein.
Gut, das ist alles im Zusammenhang auch mit der Dekolonialisierung. Da sind in Deutschland die Diskurse nicht so stark gewesen wie zum Beispiel in Frankreich, wo es so Intellektuelle gab. Und es gab in Paris eine Zeitschrift, die hieß Présence Africaine, wo sehr viele Dekoloniale, vor allen Dingen Schwarze, sehr viele Impulse gegeben haben. Ob das dann Senghor war, der auch politisch aktiv war, oder eben Frantz Fanon. Und Frantz Fanon, der hat dann schon Ende der 50er Jahre darauf verwiesen, dass der Rassismus, er spricht da auch von la mise en présence, das heißt, mise en scène wäre die Inszenierung, la mise en présence wäre die in die Wirklichkeit setzen. Das, was ich weiß nicht, wie man das direkt übersetzen kann, aber das sagt sehr viel. Also, dass Rassismus in die Wirklichkeit gesetzt wurde, um eben Menschen zu trennen. Und er spricht dann davon, dass das auch ein Bewusstsein schafft, ein Bewusstsein der Überlegenheiten, ein Bewusstsein der Unterlegenheit. Das heißt, da passiert ganz viel auch mit den Menschen, mit den Vorstellungen und wie man positioniert ist gesellschaftlich, ob man auf der dominanten oder auf der marginalisierten Seite steht. So. Und Etienne Balibar und Stuart Hall, die haben dann auch beschrieben, Etienne Balibar war der Erste, der davon sprach, dass es einen Rassismus und Rassen gibt, dass nämlich da Kultur der Platzhalter für eigentlich immer noch vorherrschende Rassevorstellungen sind, dass dann der Kulturbegriff den Rassebegriff, der dann mittlerweile auch verfemt war, ersetzt hat und so die gleichen Diskurse weiter möglich sind. Und er spricht dann auch von Neorassismus in dem, oder kulturellem Rassismus in dem Zusammenhang. Und das ist tatsächlich etwas, was die Linie hat über Frantz Fanon und auch Memmi, auch ein französischer Denker, Aimé Césaire, der auch ein wunderbares Buch zum Kolonialismus und eine Intervention gegen den Kolonialismus gemacht hat. Das sind Menschen, die tatsächlich auch Rassismuserfahrungen selber gemacht haben, auch widersprüchliche, ambivalente Rassismuserfahrungen, zum Beispiel Frantz Fanon. Wer auch noch sehr wichtig war, war Steve Biko, das ist ein Intellektueller in der Apartheid in Südafrika. Er sprach dann von Schwarz und Weiß und das geht dann um, in welches Bewusstsein wirst du gesetzt, also welches Bewusstsein hast du oder welche Position hast du in der Gesellschaft. Und dann hast du halt privilegierte Weiße, das Zentrum, und deprivilegierte Nicht-Weiße. Und das ist dann die Peripherie, die Margins. Und wenn man so von dem Center und Margins spricht, kann man, glaube ich, weil das ja auch möglich macht, dass es ist ja nicht immer alles nur schwarz-weiß. Es gibt auch Zwischenpositionen. Es gibt Bereiche, wo man dann auch ein Passing hat. Das heißt, wo man mal im Rassismus auf der privilegierten Seite steht und mal nicht. Als schwarze Deutsche kann es sein, dass ich am Telefon privilegiert bin, weil ich akzentfrei spreche, aber mit dem, dass ich irgendwo auftauche und sichtbar werde, dann kann ich wieder deprivilegiert werden. Und so kommt man vielleicht auch viel näher an ein Verstehen, was da überhaupt passiert. Und das ist ja auch nochmal ganz verschnitten mit anderen Ungleichheitsideologien.
Mit der Frage neuer rechter Terror eröffnet heute eine Diskussionsveranstaltung im englischen Saal der Frankischen Stiftung um 18 Uhr hier in Halle ein Podium, eine Diskussionsveranstaltung, die von der Heinrich-Böll-Stiftung veranstaltet wird. Auf diesem Podium sitzen unter anderem die Autorin Nuran Jörissen, Sebastian Striegel von den Grünen oder auch David Begrich vom Verein Miteinander, den ihr hier gleich im Live im Anschluss vertiefend zum Thema im Interview hören werdet. Zum Einstieg blicken wir in diesen Antifa-News als Vorbereitung auf heute Abend sozusagen zurück auf ein Gespräch mit Matthias Quent, einem Rechtsextremismusforscher, der dieses Jahr ein Buch mit dem Titel Rassismus, Radikalisierung und Rechtsterrorismus veröffentlicht hat. Dabei ist zu sagen, dass ein Blick auf die Geschichte des Rechtsterrorismus seit Beginn der Bonner Republik Sinn macht und auch interessant ist, wir uns aber erst ab Beginn der 2000er Jahre mit dem Begriff des Rechtsterrorismus jetzt hier beschäftigen wollen.
Die Nullerjahre waren geprägt im Bereich des Terrorismus von der Erfahrung der Angriffe auf die USA, auf die Twin Towers, auf die ganze Debatte über den islamistischen Terrorismus. Das hat die sicherheitspolitische Diskussion in dieser Hinsicht geprägt. Und im Bereich der Sozialforschung und der Rechtsextremismusforschung waren die Nullerjahre geprägt von einem Paradigma, wir schauen auf die Einstellungen. Also die Konzepte der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, diese sogenannte Mittelstudien. Es wurde sehr stark darauf geguckt, was passiert eigentlich in den Köpfen der Gesellschaft, wie verbreitet sind die entsprechenden ideologischen Fragmente da. So ein bisschen aus dem Blick geraten ist in diesem Bereich die Frage der Bewegungsförmigkeit, der Gewaltaffinität, auch des Terrorismus. Was den NSU angeht, die Besonderheit liegt leider nicht darin, dass Nazis das rechtsextreme Migranten töten, sondern darin, dass sie das 13 Jahre lang unerkannt aus dem Untergrund getan haben. Warum konnte das so sein? Das ist die entscheidende Frage, die auch die Untersuchungsausschüsse mit beschäftigt. Ich glaube, wir müssen bei der Begrifflichkeit sorgfältig darauf achten, dass wir den Rechtsterrorismus eben nicht gleichsetzen mit anderen ideologischen Motiven von Terrorismus, weil er eine Sonderform annimmt. Er greift nicht den Staat an, er hat mit dem Prinzip Staat auch gar kein Problem, sondern er greift Minderheiten in der Gesellschaft an, die auch von erheblichen Teilen eben dieser Gesellschaft schon diskriminiert waren. Und das ist der Kern, warum der NSU nicht erkannt wurde. Ja, es hat niemand nach ihm als Terroristen gesucht. Und der Staat hat sich nicht angegriffen gefühlt. Das ist ein großer Unterschied zwischen dem Rechtsterrorismus, ich würde auch von einem vigilantistischen Terrorismus sprechen in diesem Zusammenhang, und den anderen Formen, die in der insbesondere sicherheitsfixierten Debatte darum immer wieder durcheinander geworfen werden.
Das NSU-Trio wurde im gesellschaftlichen Klima der 90er Jahre politisiert. In einem Klima, in dem das Grundgesetz auf Asyl faktisch abgeschafft wurde und es zu rassistischen Pogromen kam, bei denen sich breite Teile der Bevölkerung beteiligt haben oder zumindest applaudierend das hingenommen haben, was da zum Beispiel in Rostock-Lichtenhagen oder Mölln passiert ist. Heute gibt es ähnliche rassistische Übergriffe, wenn auch in einer viel höheren Zahl, einen Politikdiskurs, der zwar auch wiederum anders als in den 90er Jahren geführt wird, sich aber mehr und mehr, gerade in der letzteren, neueren Vergangenheit, nach rechts verschiebt. Die Asylgesetzgebung wird trotz einem »Wir schaffen das« seit Jahren immer restriktiver und die Migration in Deutschland durch das Verstärken von europäischen Grenzen immer mehr versucht zu regulieren. Und auch jetzt entstehen schon neue rechte Vereinigungen, die ganz klar gewalttätig agieren. Blicken wir zum Beispiel auch nach Halle, die Brigade Halle Saale, die ihr Viertel Roma frei gemacht hat, oder aber auch nach Freital, wo im April diesen Jahres die sogenannte Bürgerwehr FTL 360 von Ermittlungsbehörden hochgenommen wurde.
Die Bürgerwehr hat sich gegründet als Bürgerwehr. Schon in dem Namen drückt sich dieses Konzept des Vigilantismus auf. Ja, wir geben nicht vor, das ist das Narrativ dieser Akteure, den Staat umstürzen zu wollen oder irgendwas verändern zu wollen, sondern wir wollen etwas verteidigen. Wir wollen unsere Privilegien verteidigen, wir wollen die ethnische Homogenität verteidigen und richten den Terror, die Gewalt gegen schwache Gruppen in der Gesellschaft. Das ist eine übergreifende, nicht nur im terroristischen, auch sonst in der rechten Gewalt, ganz, ganz übergreifend zu sehen. Es richtet sich also so gut wie immer gegen schwache Gruppen, gegen stellvertretende schwache Gruppen. Die Inszenierung der Bürgerwehren in Freital insbesondere, aber nicht nur da. Solche Gruppen gründeten sich auch insbesondere nach den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht bundesweit, die eben genau das vorgeben, wir wollen unser deutsches Volk schützen. Dieser Diskurs wurde sehr dankbar aufgegriffen und dient eben zur Legitimierung von Gewaltstrategien. Das heißt, viele der Leute, die aus dem Umfeld der sogenannten Bürgerwehr Freital aktiv sind und oder aktiv waren, waren auch vorher schon als Sympathisanten im Umfeld der rechtsextremen Szene anderer Gruppen aktiv oder bekannt und sind sozusagen mit einer veränderten Notwendigkeit aus ihrer Wahrnehmung in der Migrationskrise dann aktiv geworden und zur Gewalt gestritten. Es wird vermutet, dass sie Anschläge verübt haben auf Asylunterkünfte, aber auch auf Flüchtlingshelfer oder Unterstützer und Unterstützerinnen von Geflüchteten. Da gab es einen großen Antiterroreinsatz in Freital. Tatsächlich müssen wir aber auch darauf schauen, dass solche Gruppen, solche Strukturen und auch insbesondere die Übergriffe und Überfälle auf Asylunterkünfte in Deutschland in einer Maße gestiegen sind, die also über eine terroristische Ausnahme, wie das jetzt so ein bisschen in Freital ja dasteht, weit hinausgeht. Und sehr viele Gruppen, sehr viele Akteure stehen da noch in der Grauzone und da werden keine Terrorismusermittlungen geführt. Es ist also auch so ein bisschen ein Zeichen an die rechtsextreme Szene.
Anschließend an diese Überlegungen, heute Abend also in den Frankischen Stiftungen wird sich gefragt, wann fängt rechter Terror eigentlich an? Wann haben wir es mit einem neuen rechten Terror zu tun und welche Lehren aus dem NSU-Komplex wurden gezogen? Wie kann migrantisch situiertes Wissen, das im Hinblick auf den NSU ungehört und ungeschätzt blieb, in der aktuellen Situation stärker gehört und mit diesem Wissen gearbeitet werden? Diese und ähnliche Fragen, wie gesagt, heute 18 Uhr im englischen Saal der Frankischen Stiftung. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat dazu eingeladen Nuran Jorissen, Sebastian Striegel und David Begrich. Eine andere Veranstaltung, die ebenfalls heute Abend, aber 19 Uhr im Melanchthonianum der Universität in Halle stattfinden wird, nennt sich, wird stattfinden unter dem Titel Erdogan, ein Führer und sein Volk. Es handelt sich dabei um einen Vortrag von Justus Wertmüller im Folgenden, ein paar Auszüge aus dem Ankündigungstext. Zitat: Der Führer, wie Erdogan von seinen Anhängern genannt wird, demonstriert nur, wie charismatische Herrschaft funktioniert. Ihr oberstes Prinzip, da sind sich der Türken- und der Russenführer sehr ähnlich, ist die Frechheit und von der Frechheit beseelt sind ihre Anhänger. Nach innen wird das bisschen Rechtsstaatlichkeit, das es also sogar in der Türkei gab, öffentlich verhöhnt und kassiert. Nach außen zeigt man selbstbewusst den Stinkefinger. Man identifiziert sich mit dem Großmaul, das zum Helden avanciert, je mehr er offensichtlich ungehindert Fakten schafft. Die alten Vorbehalte gegen die von Erdogan entmachtete kemalistische Elite sind nur teilweise handlungsleitend. So korrupt und autoritär diese Kreise auch waren, gehasst hat man an ihnen, dass sie, wie verzerrt auch immer, angetreten sind, eine andere Türkei zu schaffen. Der charismatische Führer Erdogan stiftet die persönliche Abhängigkeit von der Macht als umfassendes Prinzip neu. Nimmt ihr den Geruch des Illegalen und Herabwürdigenden, indem er als dysfunktional, schwach und schutzlos vorführt, was die Voraussetzung für ein erträgliches Leben wäre. Das Recht als Möglichkeit auch für Arme und Einflusslose gegen rechtswidrige Übergriffe von Reichen und Mächtigen vorzugehen, als Schutz des Einzelnen gegen die Zumutungen einer moralischen Ordnung, die der Mehrheitsmob durchzusetzen, angetreten ist. Zitat Ende, 19 Uhr, also heute im Melanchthonianum. Justus Wertmüller wird sprechen unter dem Titel Erdogan, ein Führer und sein Volk. Das Ganze ist eine Veranstaltung der AG Antifa am Stucher im Rahmen der diesjährigen antifaschistischen Hochschultage.
Blicken wir auf den Samstag, also den 5. November, beginnt mit einer Demonstration, die in Zwickau stattfinden wird, und zwar unter dem Motto Irgendwo in Deutschland. Am 4. November 2016 jährt sich die Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrunds, also dem NSU, zum mittlerweile 5. Mal. Und nirgendwo lässt sich der gesamtgesellschaftliche Rassismus in Deutschland derart deutlich aufzeigen wie an den Taten des NSU und natürlich deren Aufarbeitung. Thema von zuvor. Mit einer Demonstration anlässlich des 5. Jahrestages des Bekanntwerdens des NSU soll deshalb am 5. November in Zwickau, wo die Strukturen, die rassistischen Strukturen und das Umfeld des NSU die Morde ermöglicht haben, demonstriert werden. Im Aufruf heißt es: Wir gehen gegen den rassistischen Alltag in Zwickau und in Sachsen und natürlich deutschlandweit auf die Straße. Wir erinnern an die Opfer der Mord- und Anschlagsserie des NSU und drücken unsere Solidarität mit ihnen und ihren Angehörigen aus. Wir wollen auf die Neonazi-Strukturen und ihre nachbarschaftliche Komfortzone hinweisen und diese zurückdrängen. Wir fordern nach wie vor die Abschaffung aller Inlandsgeheimdienste, die unter dem Label Verfassungsschutz operieren und verdeckte Aufbauarbeit für neonazistische Gruppierungen betreiben. Wir fordern insbesondere eine Auseinandersetzung mit und Aufarbeitung der rassistischen Morde durch einen internationalen Untersuchungsausschuss und unter Einbeziehung der Angehörigen in die Aufklärungsarbeit. Eine gemeinsame Anreise gibt es aus verschiedenen Städten in Deutschland. Natürlich auch hier aus der Umgebung eine gemeinsame Anreise mit der Bahn gibt es aus Leipzig. 12.15 Uhr ist der Treffpunkt am S-Bahnhof Leipzig-Konnewitz. Das heißt für Halle eine Stunde eher am Bahnhof sein. Mehr Infos unter irgendwoindeutschland.org. Ein kurzer Nachschub noch zur NSU-Gedenkpolitik. Einen Tag später, am Sonntag, den 6.11., soll aus gleichem Anlass in Berlin demonstriert werden. 13 Uhr in der Karl-Marx-Straße geht's los. Mehr Infos unter gedenkdemo.blogsport.de. Auch hier lautet das Motto: Rassismus tötet, Geheimdienste auflösen, keine weiteren Opfer.
In Gedenken an die Opfer des NSU. 13 Uhr, Berlin, Karl-Marx-Straße, 6.11. Einmal blicken wir noch in die Zukunft bei den heutigen Antifa-News, und zwar auf den Montag, den 7. November. Die Kampagne A Monday Without You möchte am Montag um 18 Uhr am Leipziger Südplatz demonstrieren. Vielleicht ein kleiner Rückblick auf die bisherigen Demonstrationen der Kampagne aus Leipzig. Einmal richtete sie sich gegen den rechten Anwalt Arndt Hohnstetter, und einer der Gründe für die Auswahl Hohnstetters als Ziel in der vergangenen Demonstration war dessen Verstrickung in das rechte Kampfsportnetzwerk um Benjamin Brinser. Ihr erinnert euch, Brinser, einer der Mitorganisatoren der Imperium Fighting Championships im Kohlrabi-Zirkus vor einigen Monaten, gegen diese Veranstaltung dieses Netzwerks, die Imperium Fighting Championship also, gingen im August 2016 rund 1000 Antifaschisten auf die Straße. Am 7. November soll die Aufmerksamkeit jetzt auf einen weiteren Akteur in diesem Netzwerk gerichtet werden, und zwar die Leipziger Sicherheitsfirma ProGSL GmbH. Sie trat unter anderem als Sponsor bei der Imperium Fighting Championship in Erscheinung. Einer der Geschäftsführer, Tobias B., gehörte am 11. Januar 2016 zu der Gruppe von Neonazis und rechten Hooligans, die von der Polizei nach dem Überfall auf den linksgeprägten Stadtteil Konnewitz gestellt wurden. Dem anderen Geschäftsführer, Oliver R., lassen sich Verbindungen zum NSU-Komplex nachweisen. Laut einer Zeugenaussage im NSU-Prozess besaß Oliver R. einen Schlüssel zum Büro des Zwickauer Unternehmers Ralf Marschner, der Teil des NSU-Unterstützerinnen-Netzwerks war. Der Belastungszeuge soll laut Eigenaussagen von Oliver R. ebenfalls bedroht worden sein, weil dieser zum Zeitpunkt der Bedrohung im Besitz des Rechners vom NSU-Unterstützer Marschner war. So viel vielleicht erstmal zur Firma ProGSL GmbH, aber nicht nur die Firma ProGSL GmbH soll Ziel der Demonstration sein. Die Route am Montag führt auch an der Kanzlei des Rechtsanwalts Roland Ulbrich in der Leibnizstraße 14 vorbei. Ulbrich ist seines Zeichens Sprecher der patriotischen Plattform Sachsen in der AfD und sympathisiert mit der Parteiströmung der Flügel um Björn Höcke. Er ist übrigens auch mehrmaliger Legida-Redner gewesen und sucht den offenen Schulterschluss zwischen Pegida und AfD. Genügend Anlässe, wie ich finde, die Demonstration der Kampagne A Monday Without You am kommenden Montag, den 7. November, auf dem Südplatz in Leipzig um 18 Uhr zu besuchen. Mehr Infos im Internet unter mondaywithoutyou.noblogs.org.